unserer Reihe durch den Heidelberger Katechismus kommen wir heute zu Sonntag 32, und das ist, wer jetzt nicht nur den Text im Faltblatt sieht, sondern den Katechismus vor sich hat, der sieht oder weiß vielleicht auch, dass wir damit einen neuen Teil beginnen von den drei Teilen unseres Katechismus. Das ist der Anfang des dritten und letzten Teils. Und wir schauen heute auf die Fragen 86 und 87. Frage 86. Da wir nun aus unserem Elend ganz ohne unser Verdienst aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Die Antwort: weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild. Damit wir uns mit unserem ganzen Leben dankbar zeigen gegenüber Gott für seine Wohltat und er durch uns gepriesen wird. Und auch, damit wir uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden und mit unserem geistlichen Wandel auch unseren Nächsten für Christus gewinnen. Frage 87, können auch die gerettet werden, die sich von ihrem undankbaren, unbußfertigen Leben nicht zu Gott bekehren? Und die Antwort: auf keinen Fall. Die Schrift sagt, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wir kommen heute, wie gesagt, zum dritten Teil unseres Katechismus, meinem Lieblingsteil, wenn man einen Lieblingsteil haben darf im Heidelberger. Vielleicht darf man das gar nicht. Da ist so viel Hilfreiches und Gutes und Wichtiges und Praktisches drin, das so viel praktisches Evangelium, praktisches christliches Leben. Leider muss man sagen, auch so vieles drin, was viele, viele Christen heute nicht mehr begreifen, wo sie selbst den Anfang nicht mehr begreifen, den Anfang, wo sie gar nichts anfangen können. So viele Christen können nichts anfangen mehr mit dem Begriff, das christliche Leben. Was das eigentlich sein soll mit dem Gehorsam als Christen, wie das funktionieren soll mit guten Werken oder mit den 10 Geboten, was wir damit anstellen sollen überhaupt. Wie lebt man als Christ, wie kann man gehorsam sein, ohne dass das zu irgendeinem Krampf und zu irgendeiner Gesetzlichkeit wird? Wie verstehen wir Heiligung, heiliger zu werden als Christen, ohne dass doch mein Heil, meine Erlösung deshalb gleich wieder in Frage stellt, weil wir eben nicht so heilig sind, wie wir sein sollten? Das sind Dinge, die viele Christen nicht mehr verstehen. Viele Christen in vielen Gemeinden haben den Eindruck, es dreht sich, das wäre wie Eltern, die ein Baby bekommen, und das Baby wird 1, 2 und 5 und 10 und 15 Jahre alt, und die Eltern, über alles, was die Eltern reden, ist immer nur die Geburt und nicht die Erziehung der Kinder und die Reife, den Kindern zur Reife zu verhalten, also das ganze Leben des Kindes. Es geht immer nur um die Geburt und die Geburt und die Geburt, und viel weiter kommt man oft nicht. Auch Nichtgläubige, Ungläubige, Nichtchristen verstehen das übrigens oft nicht über uns Christen, denken da auch falsch. Sie denken über uns Christen, das ist euch bestimmt auch schon so begegnet, entweder denken sie über uns, das sind die Christen, die vermeintlichen Christen, die vermeintlichen Heiligen, aber guckst du die doch an. Die leben genauso wie alle anderen Menschen in der Welt. Dieselben Sünden, dieselben Probleme. Das sind allerhöchstens scheinheilige Leute. Und leider ist da auch eine ganze Menge dran, wenn die das so sagen und analysieren. Oder eben Ungläubige denken über uns auf der einen Seite, auch das gibt es, na, Christen, das sind die richtig Heiligen, die in der Kirche sind, das sind die richtig heiligen Menschen, die anscheinend immer alles richtig machen, die alles auf der Reihe haben, und da kann ich auch nicht mithalten, da will ich auch nicht mithalten, das ist anscheinend nichts für mich. Da gehöre ich nicht dazu. Und leider ist auch da oft was dran, dass Christen sich so darstellen, als hätten sie alles auf der Reihe, als wären sie plötzlich keine Sünder mehr, sondern irgendwas Besseres. Leben Christen anders als andere? Und wenn ja, warum und wie? Das ist die Frage, um die es geht in diesem ganzen dritten Teil, mit dem wir uns ab heute jetzt beschäftigen. Ich will nochmal erinnern an diese drei Teile des Heidelberger Katechismus: Elend, Erlösung und Dankbarkeit. Das sind diese drei großen Teile. Und was ich immer wieder sage, ist, diese drei Teile, durch die der Heidelberger uns führt, das ist eigentlich die Biografie von uns allen. Das ist eigentlich die Biografie von allen Menschen, nur manche erleben nicht alle Teile. Wir alle erleben das Elend, das, was uns ausmacht als Sünder. Wir als Gläubige auch die Erlösung und dann geht es auch um das christliche Leben aus Dankbarkeit. Das sind die großen Themen des Lebens. Und wenn ihr euch nochmal diese Frage von heute, diese Frage 86 genauer anschaut, dann sehen wir auch schon in der Frage, sehen wir nochmal diese drei Teile, diese Grundstruktur des christlichen Lebens, den Dreiklang des christlichen Lebens. Da heißt es in der Frage schon, da wir nun aus unserem Elend, das ist der erste Teil, aus unserem Elend als Sünder, da wir aus unserem Elend ganz ohne Verdienst aus Gnade durch Jesus Christus erlöst sind, das ist der zweite Teil, die Erlösung. Wenn wir so erlöst sind, geht die Frage dann weiter, warum sollen wir jetzt oder dann gute Werke tun? Das ist das, worum es im dritten Teil eben geht. Warum jetzt noch was tun? Warum nicht einfach auf der faulen Haut liegen? Erlösung ist ja sozusagen abgehakt, der zweite Teil. Warum nicht einfach passiv sein und Gott mal machen lassen, das noch christlich beschreiben, sagen, ich lasse einfach Gott, ich lasse den Heiligen Geist wirken und machen und tun und ich mache nichts, ich mische mich da nicht ein. Darum geht es. Es geht um das praktische Leben als Christen. Es geht darum, wie wir leben, was wir tun als Christen und was wir eben nicht tun. Es geht ums Tun. Und Tun ist nicht böse. Tun ist nicht schlecht. Obwohl man den Eindruck hat, bei vielen Christen ist das verdächtig. Das ist ein großes Missverständnis, was, wie gesagt, viele Christen haben. Das Missverständnis, na, wenn doch das Heil, meine Erlösung, dass ich gerettet bin, meine Sünden vergeben sind, wenn das doch, wie wir gehört haben, ganz allein aus Gnade ist, ganz allein Gottes Werk ist, dann brauche ich auch als Christ nichts mehr zu tun. Dann ist es sogar quasi schädlich, wenn ich jetzt als Christ was tun würde. Wenn ich von guten Werken spreche, dass ich jetzt gute Werke tue, das ist gefährlich, denken viele. Das riecht alles verdächtig danach, als wollte ich mir jetzt doch irgendwie noch im Nachhinein mein Heil, meine Erlösung doch zurückverdienen oder irgendwas Gott zurückbezahlen. Bloß nichts tun. Werke sind böse. Aber ist das nicht ganz genau das Missverständnis, was der Apostel Paulus vor 2000 Jahren im Römerbrief in Kapitel 6 anspricht, diese Haltung, wo er schreibt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, in der Sünde bleiben, in der Sünde weitermachen, damit das Maß der Gnade voll werde? Ist doch eigentlich eine gute Idee, oder nicht? Wäre eine gute Idee. Wir bleiben am besten in unserer Sünde, wir bleiben so, wie wir sind. Wir tun eigentlich gar nichts. Dann ist doch Gottes Gnade sozusagen am hellsten, am deutlichsten. Aber die Gleichung geht nicht auf. Im Gegenteil, der Apostel Paulus sagt dazu, das sei ferne, sowas kann man überhaupt nicht denken. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, jetzt noch weiter in ihr leben? Das ist überhaupt nicht denkbar für Paulus. Das ist keine gute Idee. Wir leben jetzt anders als Christen. Wir tun was. Wir tun andere Dinge. Aber auch das ist oder kann leicht ein Missverständnis werden. Das Leben von Christen, das christliche Leben ist eben nicht nur tun. Hauptsache tun. Bestimmte Dinge tun. Bestimmte Gebote halten. Hauptsache halten. Irgendwie. Wenigstens äußerlich. Wenigstens abhaken sozusagen. Irgendwie irgendwelche Dinge tun, Hauptsache, dass sie getan werden, Hauptsache, dass wir gehorsam sind, egal aus welcher Motivation. Das ist eben nicht der Fall. Gleich in der allerersten Frage, in diesem dritten Teil, geht es um unsere Motivation. Warum sollen wir gute Werke tun, ist die Frage, das ist die Motivation. Warum denn? Nicht nur das, sondern warum eigentlich? Wenn wir als Sünder sowieso niemals genügend Werke tun können, um in den Himmel zu kommen, warum dann überhaupt noch? Wenn Jesus schon gekommen ist, wenn Jesus alle Werke getan hat, die Gott fordert, alle Gerechtigkeit erfüllt hat, warum wir dann noch? Warum sollen wir dann noch welche tun, gute Werke? Warum sollen wir noch gehorsam sein, wenn sowieso alles Gnade ist? Und alles steht und fällt mit der richtigen Motivation. Das kennen wir wahrscheinlich auch, das kennen wir auch sonst im Leben, wenn wir mal an unsere Kinder denken, wenn wir welche haben, als Eltern. Kein Vater, keine Mutter, keine Eltern wollen ungehorsame Kinder, das ist klar. Auf der anderen Seite will auch kein Vater und keine Mutter irgendeinen oberflächlichen, äußerlichen Kadavergehorsam von Kindern. Dass Kinder sozusagen wie Roboter funktionieren, dass sie nur mit Zähneknirschen tun, gerade mal so, was die Eltern fordern, verlangen, gerade mal das Nötigste, wenn überhaupt, mit Hängen und Würgen. Kein Vater will, dass seine Kinder gehorsam sind, aus Angst, dass er sie sonst nicht lieben könnte oder verstoßen würde, auch das nicht. Kein Vater will, dass seine Kinder gehorchen, eben rein äußerlich, aus purer Pflichterfüllung, auch das ist nicht das Ziel. Kein Vater will, dass die Kinder gehorchen und das Richtige tun, nur solange sie im Haus sind. Und sobald sie dann draußen in der Welt sind, dann machen sie sowieso alles anders, schmeißen alles über den Haufen. Auch das wollen wir nicht. Und ganz genauso wenig will Gott Kinder, Christen, die funktionieren wie Roboter. Und ganz genauso wenig will Gott Kinder, seine Kinder, dass sie gehorchen aus lauter Angst, dass sie sonst von Gott verstoßen werden können. Nicht mehr seine Kinder sind. Gott will keine Kinder, die gehorchen, um Gott irgendetwas zu beweisen oder zurückzuzahlen für seine Gnade. Gott will auch keine Kinder, die nur rein äußerlich formal irgendwas erfüllen und tun. Und ihr Herz ist nicht dabei. Oder die nur Gott gehorchen, solange sie beobachtet werden von anderen. Die Motivation beim Gehorsam ist entscheidend, die Haltung, wie und warum. In manchen Kirchen geht es nur um Vergebung der Sünden. Man geht in die Kirche, man hört das Evangelium, damit man Vergebung der Sünde hat. Als wäre das alles, als wäre das das ganze Evangelium. Ist es aber nicht, das ist höchstens ein halbes Evangelium, und ein halbes Evangelium ist kein Evangelium. Diese Kirchen scheuen sich davor, von Heiligung, von Gehorsam zu reden, weil sie Angst haben, wenn ich das sage, dann hat es irgendwas mit Gesetz und Gesetzlichkeit zu tun, dann lasse ich es lieber gleich bleiben. In anderen Kirchen oder Gemeinden geht es ständig nur um das andere Extrem, ständig nur um gesetzliche Appelle, irgendwas zu machen und zu tun. Du musst dieses tun und du musst jenes lassen, weil das eben da steht, in der Bibel steht, also mach's einfach. Du musst dieses oder jenes tun oder lassen, weil es angeblich in der Bibel steht, aber tu das nicht mal. Und trotzdem werden die Christen verpflichtet, es zu tun. In beiden Fällen ist die Motivation falsch. Und es gibt Leute, die Schwierigkeiten haben mit dieser Formulierung hier, Frage 86, wo steht, warum sollen wir? Die sagen, wir sollen gar nichts. Sollen, das klingt schon so nach Gesetz und Kadavergehorsam. Ich habe schon reformierte Pastoren getroffen, Pastoren, die den Heidelberger wahrscheinlich mehr oder weniger in- und auswendig kennen. Und einer davon hat mir gesagt, was ihn stört am Heidelberger, ausgerechnet diese Frage, Fragen 86, diese Formulierung, es stört ihn, dass wir so wunderbar über so einen großen Teil, den zweiten Teil, den Mittelteil, haben wir so wunderbar das Evangelium gehört, Gottes Gnade. Und dann fällt der Heidelberger doch mit Frage 86 wieder zurück in so einen Modus, sollen, du musst. Warum sollen wir gute Werke tun? Wir sollen gar nicht. Das ist Gesetzlichkeit. Hat der gedacht. Ist das wirklich so? Nein, natürlich nicht. Genau das Gegenteil finden wir hier und werden wir hier sehen. Was ist Gesetzlichkeit? Ein Wort, was auch immer so rumgeworfen wird in den Gemeinden. Gesetzlichkeit ist Gehorsam aus falschen Motiven. Gesetzlichkeit ist entweder, wenn wir eben gehorchen wollen, gute Dinge tun, gute Werke tun wollen, um dadurch Gott was zu beweisen, vor Gott bestehen zu können, aufgenommen zu werden bei ihm als seine Kinder, in seine Familie. Das ist Gesetzlichkeit. Eine andere Form ist aber auch, wenn wir in unserem Leben als Christen eben Gesetze, Gebote aufstellen, wo gar keine sind. Menschengemachte Regeln, um dadurch frömmer zu wirken als andere. Das wäre auch Gesetzlichkeit, und von beidem finden wir nicht mal einen Hauch, nicht mal einen Anflug im Heidelberger. Nicht hier in dieser Frage und auch nicht irgendwo anders. Was ist dann die Motivation für das christliche Leben hier im Heidelberger und im Wort Gottes? Warum sollen wir? Frage 86. Man könnte sagen oder man könnte denken, der Heidelberger gibt uns zwei Gründe hier. Er sagt ja, wir sollen gute Werke tun, weil Christus, und dann im nächsten Satz dann auch noch, also zwei Dinge werden erwähnt, aber in Wirklichkeit sind es sogar sechs Gründe in diesen zwei Sätzen, die uns motivieren sollen und dürfen. Und da muss man mal drüber nachdenken, es ist eigentlich wunderbar, wenn man drüber nachdenkt, der Gott, bei dem eigentlich ein einziger Grund für Gehorsam gereicht hätte, nämlich dass wir sagen, es steht doch da, Gott hat es in seinem Wort uns vorgeschrieben, was wir zu tun haben, fertig aus, basta, muss eigentlich reichen. So ist Gott nicht mit seinen Kindern. So ist auch ein Vater nicht oder eine Mutter nicht. Jeder, der ein bisschen Erziehungserfahrung hat, der weiß, das reicht nicht. Da muss noch mehr kommen. Und gute Eltern liefern da auch noch mehr. Gottes Wort gilt natürlich, aber Gott kennt uns und Gott gibt uns noch jede Menge Gründe, jede Menge Motivation für das ganze christliche Leben, für den Gehorsam. Was sind diese sechs Motivationen? Die erste ist, weil wir schon neue Menschen sind. Der Heidelberger sagt, wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, man könnte sagen die Erlösung, eben der zweite Teil, weil er jetzt uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild. Was dahinter steht, können wir uns wahrscheinlich vorstellen. Wir erinnern uns, Gott hat den Menschen gemacht, uns Menschen gemacht in seinem Ebenbild, Adam gemacht in seinem Ebenbild. Dann kam der Sündenfall. Adam, die Menschen sind immer noch im Bild Gottes, aber es ist nicht mehr so sichtbar, wie es sein sollte. Das Ebenbild Gottes ist in Mitleidenschaft gezogen, und zwar empfindlich. Adam hat ganz anders gelebt. Das Evangelium ist, Jesus ist gekommen als neuer Mensch, der jetzt wieder das Ebenbild Gottes wiedergespiegelt hat, in seinem Menschsein, in seinem Gehorsam. Das Evangelium ist auch, dass er uns befreit hat von unserer Sünde, uns losgekauft hat, dass wir verändert sind, dass wir jetzt auch wieder Gottes Wesen widerspiegeln. Paulus sagt in Epheser 4, wenn wir Christus kennengelernt haben, dann haben wir den alten Menschen abgelegt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, und ihr werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung, eures Denkens. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der jetzt wieder Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist schon so bei allen, die glauben an Jesus Christus, die in Jesus Christus sind. Das ist definitiv passiert. So sieht uns Gott als neue Menschen, weil wir das sind. Aber das hat eben dann auch praktische Folgen. Nämlich, dass wir jetzt auch anfangen, dementsprechend zu leben. Es reicht nicht, dass wir sagen, das ist so, das führt auch zu einem Leben. Wie wir übrigens schon in Frage 64 im Heidelberger gehört haben, es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Das ist völlig unmöglich, völlig undenkbar. Natürlich tun sie das. Wer neu ist als Mensch, der lebt auch anders. Und zwar grundsätzlich, kategorisch. Auch wenn wir das, wenn das niemand von uns konsequent tut, da sind wir uns einig. Auch wenn niemand von uns das immer tut, vollkommen tut, noch lange nicht. Nicht in diesem Leben. Darauf werden wir auch zu sprechen kommen in diesem Teil. Aber Perfektion ist überhaupt nicht nötig. Darum geht es gar nicht. Perfektion ist nicht nötig, um zu begreifen, dass wir doch schon von Grund auf neu sind und auch anders leben. Und darum geht es in Frage 87, nämlich Frage 87 macht das deutlich, dass es kategorisch, dass es absolut unmöglich ist, als Christ nicht anders zu leben als ein Ungläubiger. Frage 87, können denn die gerettet werden, die sich von ihrem undankbaren, unbußfertigen Leben nicht zu Gott bekehren, also grundsätzlich? Und die Antwort ist klar, auf gar keinen Fall. Völlig unmöglich. Die Schrift sagt, weder Unzüchtige noch Götzendiener und so weiter werden das Reich Gottes erben. Und interessant ist hier, und ich hoffe, wenn wir das so lesen, dass wir alle dann bei uns denken, okay, wenn ich mir diese Liste so anschaue, auch wir als Christen haben wahrscheinlich auch einiges von dieser Liste getan, von diesen Sünden. Vielleicht die Ehe gebrochen, vielleicht immer wieder gesoffen, gelästert, gestohlen, geklaut. Können wir da nicht gerettet werden? Nein, können wir nicht. Nicht, wenn wir dabei bleiben. Wenn das unser Leben ist, wenn das ist, wer wir sind. Mörder, Ehebrecher, Räuber, Diebe. Ein Trunkenbold ist einer, der es immer noch ist. Ein Ehebrecher ist einer, der es immer noch ist. Ein Lästerer, ein Räuber auch. Aber Christen sind das nicht mehr. Christen sind neue Menschen, die noch sündigen, ja, auch schlimm sündigen, aber die auch Buße tun, weil sie grundsätzlich schon umgekehrt sind, grundsätzlich schon neu sind. Meine Lieben, genau weil das so ist, weil wir schon neue Menschen sind in Jesus Christus. Deshalb ist genau das auch die allererste Motivation, dass wir dann auch anders leben. Ich hoffe, das ist logisch, dass wir dann gehorsam mehr leben, den alten Menschen auch aktiv ablegen, den neuen Menschen aktiv anziehen, jeden Tag aufs Neue. Die zweite Motivation für das christliche Leben, ein mehr und mehr gehorsames Leben, ist, damit wir unsere Dankbarkeit zeigen, ausdrücken, sagt der Heidelberger. Wir sollen gute Werke tun, damit wir uns mit unserem ganzen Leben dankbar zeigen gegenüber Gott für seine Wohltat. Was ist die Wohltat? Gottes Wohltat, was hat Gott uns Gutes getan? Das ist das Evangelium. Jesus Christus hat er uns gegeben. Das ist seine Wohltat. Die Erlösung. Das Allerbeste. Was sollte da unsere allererste Reaktion sein für diese Wohltat, dieses Geschenk des Evangeliums für Jesus Christus? Natürlich, Dankbarkeit sollte die allererste Reaktion sein. Aber selbst das scheint nicht mehr selbstverständlich zu sein unter Christen. Wie gesagt, ein dankbares, gehorsames Leben ist für viele Christen nicht die erste Reaktion auf das Evangelium. Anscheinend. Wie zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit am besten? Indem wir tun, was er will, was Gott gefällt. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, eben weil es die Eltern sind. Aber Kinder sollen auch erkennen, was ihre Eltern alles für ihre Kinder tun. Und Dankbarkeit zeigen. Das sollte dazu führen, dass sie dankbar sind und aus Dankbarkeit auch Gutes tun. Diese Motivation finden wir in Römer 12, diesem bekannten ersten Vers, wo Paulus sagt: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts von Gottes Gnade, von Gottes Wohltat, dass ihr jetzt eure Leiber hinbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger, logischer Gottesdienst. Das ist die logische Konsequenz, dass ihr das tut. Und wie tut man das? Paulus sagt dann weiter: Indem wir prüfen, was Gottes vollkommener Wille ist und ihn tun. Der ganze dritte Teil des Heidelbergers steht ja nicht umsonst unter der Überschrift über die Dankbarkeit. Das ganze praktische Christi Leben, sagen wir, ab Tag 1 des Gläubigseins bis wir dieses Leben verlassen, hinter uns lassen, steht unter der Überschrift aus Dankbarkeit. Interessant übrigens, dass derselbe Paulus, der im 1. Thessalonicher 4 sagt, was Gottes Wille eigentlich ist, den wir tun sollen, nämlich: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ein Kapitel später, derselbe Apostel Paulus sagt nochmal, was immer noch Gottes Wille ist. Er sagt das: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus. Was ist jetzt der Wille Gottes? Die Heiligung oder dankbar zu sein? Beides. Weil die Heiligung zu einem großen Teil Dankbarkeit ist, Ausdruck der Dankbarkeit. Das ist die Motivation. Alles andere ist falsch. Passive, faule Christen, die bloß nichts tun wollen und immer nur sagen, ist doch sowieso alles Gnade. Ja gut, ich tue nichts, aber es ist sowieso alles Gnade. Das sind die undankbarsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Undankbar für das Evangelium, undankbar für Christus, undankbar für den Heiligen Geist und für das neue Werk, was in uns schon angefangen hat. Dritte Motivation für ein gehorsames christliches Leben, damit Gott gepriesen wird. Der Heidelberger sagt, wir sollen gute Werke tun, damit Gott durch uns gepriesen wird. Einerseits wissen wir hoffentlich, wir sollen sowieso alles tun. Alles, was wir tun in diesem Leben, soll motiviert sein, dass wir Gottes Ehre suchen und zeigen. Und wie geht das? Indem wir nach Gottes Geboten leben. Jesus sagt in der Bergpredigt, Kapitel 5, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und dann was tun als Konsequent? Euren Vater im Himmel preisen. Das hängt zusammen. Und das soll auch unsere Motivation sein. Die vierte Motivation, damit wir selber gewiss werden in unserem Glauben. Wir sollen gute Werke tun, dass wir bei uns selbst, unseres Glaubens, aus seinen Früchten gewiss werden, sagt der Heidelberger. Jesus sagt auch in der Bergpredigt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, meine Kinder, die Gläubigen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist natürlich eine allgemeine Wahrheit, das ist nicht nur geistlich, die gilt immer. An den Früchten erkennt man über kurz oder lang überhaupt, was für ein Mensch wir da vor uns haben. An den Früchten erkennt man auch über kurz oder lang, ob jemand zu Christus gehört oder nicht. Ob jemand ein veränderter, neuer Mensch ist oder nicht. Das zeigt sich an den Früchten. Nicht immer sofort, aber irgendwann in der Tendenz und mehr. Das gilt aber nicht nur für andere, dass andere vielleicht hoffentlich irgendwelche von diesen Früchten sehen an mir und dann einen Rückschluss ziehen und sagen, ja, anscheinend ist das so ein gläubiger, neuer Mensch, geistlicher Mensch. Das gilt auch, wie der Heidelberger uns hier sagt, für uns selbst. Und das ist wichtig. Warum? Ich denke, ihr erlebt das wie ich auch. Wir kämpfen oft, wir zweifeln oft. Wir zweifeln vielleicht manchmal sogar an unserem eigenen geistlichen Zustand. Wir zweifeln vielleicht am Evangelium, wir zweifeln an uns selbst. Glauben wir wirklich? Glauben wir richtig? Sind wir echte Christen oder täuschen wir irgendwas vor? Täuschen wir sogar uns selbst was vor? An den Früchten werden auch wir das erkennen. Jesus sagt weiter, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, ein schlechter Baum keine guten Früchte. Und was ist die Frucht, von der Jesus spricht? Das ist ein Leben mehr und mehr nach Gottes Willen. Römer 6 sagt Paulus, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, durch das Evangelium, habt ihr als eure Frucht, was? Die Heiligung, sagt Paulus. Die Heiligung ist die Frucht. Sehen wir das bei uns? Sehen wir diese Frucht? Zwar noch vielleicht so mickrig klein, wie jetzt demnächst die Äpfelchen und die Früchte an den, die ersten Mini-Früchte an den Bäumen oder an einem Strauch Obst kommen. Sehen wir das unvollkommen? Ja. Aber dass wir doch mehr und mehr nach Gottes Willen fragen und suchen und von aufrichtigem Herzen tun wollen. Sehen wir das, was Johannes Calvin so schön beschreibt, dass in uns die Liebe zur Gerechtigkeit, zu der wir sonst von Natur keineswegs geneigt sind, in unser Herz eingeträufelt ist. Die Liebe zur Gerechtigkeit, das zu tun, was Gott gefällt. Sehen wir das bei uns? Dass wir gehorchen wollen, auch wenn wir oft nicht weit kommen. Scheinbar. Dann muss uns unsere Unvollkommenheit eben nicht erschrecken. In Unsicherheit, Ungewissheit versenken. Sondern dass überhaupt dieser Wille da ist, dieser Anfang des Gehorsams, darf uns gewiss machen, dass unser Glaube auf einer guten Spur ist. Und die fünfte Motivation für dieses christliche Leben, damit wir Gott gefallen. Heidelberg sagt, wir sollen gute Werke tun, damit wir ein Leben leben, das Gott gefällt, ein geistliches Leben, ein Leben, das Gott gefällt. Das ist eine wichtige Motivation, aber die ist auch oft, habe ich den Eindruck, im Hintergrund bei vielen Christen. Viele Christen sehen das Leben, auch unser eigenes Leben, wir sehen fast alles manchmal durch diese Brille der Sünde. Entweder das ist Sünde oder eben nicht. Und wir wissen, wir sind Sünder. Das ist unser Problem, wir sind es immer noch. Kann sowieso irgendwie nie was tun, was Gott wirklich annimmt, was Gott wirklich gefällt. Alles ist noch von Sünde beschmutzt und verzerrt. Gott gefällt absoluter, vollkommener Gehorsam. Okay, das weiß ich. Aber da bin ich nicht der Kandidat dafür. Meine mickrigen Anfänge oder Versuche, Gott zu gehorchen, das kannst du in der Pfeife rauchen. So denken wir oft. Wir denken vielleicht tendenziell eher, müsst ihr euch selbst überprüfen, wie das bei euch ist, aber tendenziell denken wir eher, naja, Gott ist traurig über mich, wenn ich sündige. Und das stimmt natürlich auch, das gefällt ihm nicht. Das gefällt Gott nicht, wenn seine Kinder sündigen. Aber wir denken nicht oder selten, Gott freut sich auch, wenn wir mal gehorsam sind, dass wir sein freudiges Angesicht sehen. Aber das ist mindestens genauso wichtig im christlichen Leben. Gott ist nicht der harte, unbeugsame Buchhalter gegenüber seinen Kindern, der da sitzt und sagt, na, Perfektion ist der Maßstab, alles andere brauchst du gar nicht zu liefern, brauchen wir gar nicht anzufangen, interessiert mich nicht. Gott ist ein Vater, der gerne und ohne Vorwurf anerkennt, auch die kleinsten Anfänge des Gehorsams, der belohnt diese kleinsten Schritte, der sich freut über seine Kinder, auch wenn sie noch so stolpern dabei, wenn sie anfangen, das Richtige zu tun. Als Eltern haben wir wahrscheinlich die meisten Eltern, wir haben das auch, so einen kleinen Ordner mit Bildern, mit den ersten Bildern von unseren Kindern, die sie gemalt haben. Wenn unsere Kinder dann, oder eure Kinder, vor kurzem hat mir auch die Luise noch ein Bild geschenkt, wenn die Kinder so ein Bild malen und das sieht da irgendwie aus wie ein Horrorelefant und sie sagen, Papa, ich habe dich gemalt. Dann sind wir nicht enttäuscht und sagen, oh, das erfüllt nicht meinen Maßstab. Sondern dann freuen wir uns darüber, dass die Kinder es eben jetzt im Moment so malen, wie sie es halt jetzt gerade hinkriegen. Und wenn unsere Kinder wenigstens ab und zu versuchen, sich bemühen, mal das Richtige, das Gute zu tun, das wovon sie wissen, dass wir es ihnen beibringen oder versucht haben beizubringen, dann freuen wir uns darüber, auch wenn es noch so unvollkommen und manchmal auch selten vielleicht ist. Und auch so ist Gott, unser Vater im Himmel, der freut sich über unvollkommenen Gehorsam jedes Mal. Und die sechste und letzte Motivation für dieses christliche Leben, damit wir unseren Nächsten gewinnen. Auch das wollen wir nicht vergessen, der Heidelberger vergisst es nicht. Wir sollen gute Werke tun, damit wir mit unserem geistlichen Wandel auch unseren Nächsten für Christus gewinnen. Auch da habe ich oft den Eindruck, dass wir Evangelisation, die Ungläubige mit dem Evangelium zu erreichen, ihnen das zu bringen, dass wir das oft viel zu kompliziert machen. Da gibt es komplizierte Programme, man hat den Eindruck, man muss eigentlich ein Profi sein, ein Profi-Evangelist, wie auch immer. Und ich will das auch deutlich sagen, das Evangelium zu bringen, anderen das Evangelium zu bringen, das ist mehr als gute Werke. Das Evangelium braucht Worte, natürlich, das Evangelium muss gesagt werden, in Worten, in Wahrheiten, auch in Fakten. Wir müssen reden mit unserem Nächsten, mit unseren Nachbarn, reden über Sünde, über das Elend, reden über das Evangelium, über Christus. Evangelisation ist mehr als nur gute Werke für sie, an ihnen. Aber auf der anderen Seite, Evangelisation ist niemals weniger als gute Werke. Die dürfen nicht fehlen. Es darf nicht nur Gerede sein. Wer mit seinem Nachbarn oder mit seinem Arbeitskollegen nur über den Glauben spricht, ständig diskutiert und über den Glauben spricht, aber nicht gleichzeitig bereit ist, dieser Person, diesem Nächsten, Gutes zu tun, der wird auch nicht gehört. Das kommt dann auch nicht an, natürlich nicht. Weil das zusammen gehört. Wie gewinnen wir unseren Nächsten für Christus? Durch Werke und durch Worte. Und oft ist die Reihenfolge sogar zuerst die Werke. Zuerst tun wir was für ihn, vielleicht was Praktisches, vielleicht was ihn überrascht, dass es überhaupt mal jemand einfach so für ihn tut, ohne was zurückzuerwarten. Zuerst halten wir die Gebote 5, 6, 7, 8, 9 und 10 ihm gegenüber. Zuerst retten wir seinen Ruf, zuerst schützen wir ihn und sein Hab und Gut. Und dann sind wir auch in einer Position, dass wir reden können und gehört werden, dass wir reden können vom Evangelium und dass er auch zuhört. Gute Werke zu tun, wir denken oft, es ist nur eine Sache jetzt zwischen mir und Gott vielleicht oder nur intern in der Gemeinde oder wie auch immer, aber das ist eins der wichtigsten Mittel, wie wir unseren Nächsten erreichen. In dieser Welt allzumal. Und da sind wir, denke ich, viel zu passiv oft in diesem Bereich. Ein Leben als Christ aus Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn das die Motivation ist, das ist ein starkes Zeugnis in dieser Welt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund vor vielen Jahren, der gesagt hat, naja, wenn ich jetzt Christ werde, also mal theoretisch, wenn ich Christ werden würde, muss ich dann jeden Tag die Bibel lesen? Muss ich dann immer in die Kirche kommen? Muss ich dann dies und jenes glauben? Oder auch meine Kinder, wie die gefragt wurden und manchmal vielleicht auch heute noch gefragt werden, wie müsst ihr denn jede Woche in den Gottesdienst? Ich wurde das auch schon gefragt. Ihr müsst sogar zweimal, gut, bei mir ist es noch ein Berufsproblem sozusagen, dass ich sowieso muss, aber auch andere müssen zweimal. Müsst ihr denn das Evangelium hören? Müsst ihr denn hören, wie Gott euch liebt und angenommen hat in Christus? Versteht ihr, müssen ist da das völlig falsche Wort. Christen sind nicht in erster Linie gehorsam, weil sie müssen, sondern weil sie lieben, weil sie dankbar sind, weil sie Gott lieben. Es wäre wie wenn ein Bräutigam kurz vor der Hochzeit, so am Tag vor der Hochzeit mit seiner zukünftigen fragen würde, ich muss noch kurz was fragen, bevor wir heiraten, müssen wir uns dann eigentlich auch jeden Tag sehen? Müssen wir dann im selben Haus wohnen? Müssen wir dann auch das mit dem Sex und mit dem Küssen und mit all dem und Familie gründen? Müssen wir das dann auch alles? Kadavergehorsam gegenüber Gott ist kein gutes Zeugnis, aber Christen, die gerne und aus Freude, aus Dankbarkeit sich bemühen, jeden Tag neu dieses neue Leben zu leben, das ist ein gutes Zeugnis, das ist ein Rätsel für die Ungläubigen, das verstehen die nicht. Das macht aber auch neugierig. Und so können wir unseren Nächsten gewinnen für Christus. Meine Lieben, lasst uns diese Motivation, die wir haben, diese biblischen Motivationen, lasst uns die immer wieder vor Augen haben, wiederholen, darüber nachdenken, sie in der Bibel wahrnehmen, uns daran erinnern. Lasst uns aus diesen Motiven Gott gehorsam sein, nach seinen Geboten fragen und leben mehr und mehr. Dann freut sich Gott, unser Vater im Himmel, dann dürfen wir uns freuen, unseres Glaubens gewiss und immer gewisser werden. Und dann freut sich ultimativ sogar, wenn Gott das so führt, unser Nächster über das, was wir ihm Gutes tun. Ultimativ nicht nur, wenn er für den Glauben gewonnen wird, sondern wir tun ihm auch Gutes, wenn er das nicht tut, aber hoffentlich schon. Amen. Wir beten. Ja, unser Gott, wir danken dir für das ganze, wunderbare, volle, rettende, verändernde Evangelium, das du uns in unserem ganzen Elend gesehen hast, in dem Elend, dass wir deine Gebote nicht gehalten haben, weil wir sie nicht mehr halten konnten, als Sünder und auch nicht wollten. Du hast deinen Sohn gesandt als Antwort auf dieses Elend, zu unserer Erlösung daraus, Erlösung aus diesem Elend der Sünde, dein Sohn, der gehorsam war, der diesen Gehorsam, vollkommenen Gehorsam gezeigt hat, den du uns sogar schenkst und anerkennst für uns. Und danke dir aber auch, dass das Evangelium auch unseren neuen Gehorsam, das neue Leben mit einschließt, zu dem du uns befreit hast, dass du uns zu neuen Menschen gemacht hast, denen du die Liebe zu dir ins Herz gegeben hast, die Liebe zu deinem Willen, zu deinen Geboten eingeträufelt hast, die Liebe zur Gerechtigkeit. Herr, so bitten wir, dass du uns stärkst an diesem neuen inneren Menschen, geistlich, damit wir als deine Ebenbilder leben, heilig, so wie du heilig bist. Unvollkommen zwar, natürlich, in diesem Leben, aber doch je länger, je mehr. Gewirkt ganz souverän durch dein Wirken, das Wirken des Geistes, des Lebendigmachers, der in uns wohnt und in uns wirkt. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.